die ganzen Daten, die im Unternehmen anfallen, im Vertrieb, in der Produktion, in der Entwicklung, die lagen überall verteilt im Unternehmen. Und wir haben immer gesagt, wenn BMW wüsste, was BMW alles weiß. Dort war das dann alles in sogenannten On-Premise-Systemen, Datenbanken. Und die Hauptherausforderung war eigentlich erstmal den zu finden, der nachher überhaupt für die Daten zur Verfügung steht oder wer der Ansprechpartner ist.
Hallo ihr lieben Digitalos da draußen. Herzlich willkommen bei einer brandneuen Episode der Digital Product Talks. Heute haben wir was ganz Besonderes für euch. Unsere erste Audio Case Study. Wir tauchen nämlich tief ein in die Welt des BMW Cloud Data Hubs, einer Datenplattform, die nicht nur beeindruckende 1,9 Milliarden Euro Business Value generiert, sondern auch zeigt, wie moderne Technologie interne Prozesse revolutionieren kann. Unsere Gäste, Qin Guan, Feature Ownerin und Plattformmanagerin des Cloud Data Hubs, und Ruben Simon, Head of Product Management des Cloud Data Hubs. Die beiden teilen exklusive Einblicke in die Herausforderungen und Erfolge bei der Entwicklung dieses innovativen Tools, bei der wir von Corby unterstützen durften. Ihr erfahrt also hier und heute, warum ein markengetriebenes UX-Design entscheidend war, sogar auch für ein Business-to-Employer-Tool, wie Datenbarrieren aufgebrochen wurden, welche Rolle KI und Data Mesh in der Zukunft des Cloud Data Hubs spielen werden. Bereit, euch inspirieren zu lassen? Los geht's! Hallo Qin, hallo Ruben, herzlich willkommen bei den Digital Product Talks. Zum Anfang stellt euch am besten doch einmal bitte selbst vor.
Hallo zusammen, mein Name ist Qin Guan. Ich bin Feature Ownerin vom Cloud Data Hub bei BMW. Ich freue mich, heute hier zu sein.
Und ich bin Ruben, ich bin der Product Owner vom Cloud Data Hub bei BMW, bin dort verantwortlich halt für die größte Datenplattform, was der Cloud Data Hub ist, zusammen mit dem Team mit der Qin, und freue mich auf das Gespräch heute.
Schön, dass ihr da seid. Wir fangen gleich mal mit einer riesengroßen Zahl an. 1,9 Milliarden ist offiziell der Business Value, den der Cloud Data Hub für BMW hat. Es ist ein sehr beeindruckendes Projekt, wir arbeiten schon sehr, sehr lange gemeinsam daran. Ruben, kannst du uns erzählen, wie ist denn überhaupt dieses Projekt entstanden, die Idee dafür, warum gibt es den Cloud Data Hub bei BMW und warum ist der so wichtig geworden?
Mhm. Ja, danke für die Frage, Felix. Bei BMW sind wir eine sehr Zahlen-, Daten-, Faktengetriebene Organisation. Du musst dir vorstellen, wenn wir unsere Autos verkaufen, dann möchten wir idealerweise auch das Zahlen untermauert machen, also dort halt Insights zu bekommen. Und die große Fragestellung, vor der BMW stand, das war so ungefähr noch 2016, als wir die ganzen Daten, die im Unternehmen anfallen, im Vertrieb, in der Produktion, in der Entwicklung, die lagen überall verteilt im Unternehmen. Und wir haben immer gesagt, wenn BMW wüsste, was BMW alles weiß. Dort war das dann alles in sogenannten On-Premise-Systemen, Datenbanken. Und die Hauptherausforderung war eigentlich erstmal den zu finden, der nachher überhaupt für die Daten zur Verfügung steht oder wer der Ansprechpartner ist. Das hat schon ewig gedauert. Da musste man noch Schnittstellenverträge schreiben, und bis du deine Businessfrage beantworten konntest, da hat das relativ lange gedauert. Und aus diesem Problem heraus wurde dann der Cloud Data Hub geboren. Das ist eine Big Data Plattform, komplett in der Cloud. Und hier haben wir diese Datensilos aufgebrochen, sprich die Daten werden von den Quellsystemen in einer einzigen Plattform konsolidiert und dort für die User zur Verfügung gestellt, sodass die eben genau datengetrieben unser Business vorantreiben können.
Jetzt ist ja so, also ihr habt beschlossen, das quasi from scratch in-house selber zu machen. Es gibt ja auch Anbieter da draußen, die man sich hätte einkaufen können. Also warum habt ihr euch dafür entschieden, das quasi selbst zu bauen? Das ist ja schon auch ein großes Investment. Und was wir natürlich nur unterstützen können, warum hat auch das Thema UI, UX-Design so einen großen Fokus bekommen beim Cloud Data Hub? Weil am Ende ist es ja eigentlich B2E, also es ist ja eigentlich ein Tool für die Mitarbeitenden von BMW. Da könnte man ja sagen, ja klar, wir brauchen eine hohe pragmatische Qualität, also dass man sich da möglichst einfach zurechtfindet. Aber dass das wirklich High-End UX ist, und dann haben wir ja auch noch gesagt, wir machen es markengetrieben, das muss sich alles nach BMW anfühlen. Aus welcher Logik heraus sind diese Entscheidungen getroffen worden?
Mhm. Ja, das ist ein ziemlich wichtiger Punkt für uns. Ich würde das jetzt mal im Generellen beantworten und Qin kann nachher mal ein Beispiel beschreiben, wie wir es konkret gemacht haben. Also ich habe gerade gesagt, die Journey hat bei uns 2016 gestartet. Es gab noch einen Zwischenschritt mit einer selbstbetriebenen Big Data Plattform, den ich jetzt mal auslasse. Und wir haben 2018 dann entschieden, dass wir in Public Cloud gehen. Also wir sind hauptsächlich auf AWS unterwegs. Und AWS war zu dem Zeitpunkt jetzt auch eher von den Services her noch so, dass wir wussten, okay, wenn wir wirklich das gesamte Unternehmen enablen wollen, also wir reden hier, wenn ich die Produktionsmitarbeiter mal weglasse, vielleicht über 50.000 Leute, die nachher mit unserem Produkt arbeiten können, die werden nicht alle spezifisches AWS-Know-how haben. Und wir haben uns deshalb dafür entschieden, dass wir eine eigene UI brauchen, ein eigenes Frontend, was bei uns das Data Portal ist, das Frontend zu dem Cloud Data Hub, was eben ganz spezifisch für unsere Business User gebaut wurde, dass die ohne technisches Wissen mit den Daten arbeiten können. Also wir guiden sie wirklich über die Prozesse, wie sie von den Datenzugriff bis zur Visualisierung mit einigen wenigen Klicks darauf zugreifen können. Und hätten wir das nicht gemacht, hätte jeder von denen halt zum Beispiel wissen müssen, wie ich in AWS erst Rollen und Berechtigungen anlege, wie ich gewisse technische Infrastruktur anlege. Und das es war relativ klar, dass das nicht skalieren wird. Und deswegen wollen wir mit diesem Data Portal die Zugriffsbarriere oder die Eintrittsbarriere für unsere Business-User möglichst niedrig halten, damit die sich eben darauf konzentrieren können, Business-Value zu schaffen. Shin hat bei uns als Feature-Ownerin ein, zwei Beispiele gebaut, wie man zum Beispiel Daten in den CDH bekommt, und sie könnte da jetzt mal anhand von ein, zwei Beispielen das beschreiben, wie sie es gemacht hat.
Zum Beispiel das Feature, die ich dann zuständig dafür ist, das heißt Data Ops. Das ist quasi, wir nutzen die Template, die wir dann dem User vorher zur Verfügung gestellt haben. Die heißt CDEC Blueprint. Vorher müssen User einen gewissen technischen Hintergrund haben, um das zu verwenden. Zum Beispiel, man muss halt den Code selbst ausfüllen, je nach dem Template und nach dem Use Case ein bisschen anpassen, und ein User hat viel Zeit investen, um den Code anzupassen und auch Debuggen zu machen. Und das können quasi nur den User mit gewisser technischer Hintergrund machen. Und jetzt haben wir anhand dieser CDEC Blueprint den User Journey in Data Portal integriert, dass man quasi direkt in Data Portal auch nach unserer Guidance ein paar Schritte machen, um einen Job, zum Beispiel einen Glue-Job in AWS anzulegen und dort dem Monitoring-Angebot zu verwenden. Und das macht den User auch einfacher, Data ins Data Portal anzubringen und ein gewisses Monitoringsangebot erhalten zu können, zum Beispiel den Jobstatus.
Mir war das gar nicht, vielen Dank, Shin, für die Beispiele. Mir war das auch gar nicht, mir wird jetzt im Podcast eigentlich erst bewusst, diese Eigenkreation, die Make-Option gewählt zu haben, dass das natürlich auf der einen Seite euch viel mehr Freiheiten gibt, natürlich auf alle möglichen Rollen exakt eingehen zu können, über zum Beispiel eben auch UX, UI, Entscheidungen, Usability etc., Informationsarchitektur, und dass eben der andere Weg, genau wie du auch beschrieben hattest, Ruben, gewesen wäre, dass man natürlich viele Schulungen hätte machen müssen mit den Leuten und dass natürlich diese Hemmschwelle zur Nutzung des Cloud Data Hubs eben viel größer gewesen wäre und wahrscheinlich auch ein Risiko, weil dann vielleicht Leute eben abgeneigt wären, es zu nutzen im Daily Business. Mit den Beispielen, wie du es auch beschrieben hast, da geht es ja auch um Themen, die jetzt auch etwas abstrakter für den einen oder anderen sind. Und wenn da natürlich ein Tool vorhanden ist, welches eben dann sehr gut aufgebaut ist, da hast du eben dann in der Make-Option da die besten Entscheidungsmöglichkeiten, das so aufzubauen. Ja. Shin, vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen rauszoomen und so ein bisschen noch mal erklären, warum eigentlich das oder für wen am Ende des Tages das Data Portal gebaut wurde, also für wen konkret, verschiedenste Departments, Rollen, und so wirklich dieses Hauptziel erklären, welches dahinter steht.
Ja, generell ist das Data Portal für alle Mitarbeiter beim BMW entwickelt und auch für die einige, die im BMW-Umfeld auch arbeiten. Zum Beispiel die externen Partner. Als Rollen haben wir hier zum Beispiel Data Governor, die dann verantwortlich für den Data, den auf ihrem Business Unit aufgebaut werden, und auch für Data Steward zum Beispiel, die dann die Zugriff und auch Data Steward, die Data Qualität und auch für ihre Datasets auch zuständig sind und auch noch natürlich den Consumer, die Data, die in Data Portal zur Verfügung gestellt haben, benutzen, um Mehrwert zu generieren, zum Beispiel Reports machen und auch Visualisierung bauen. Und dann haben wir auch Data Engineers, die zuständig für die Data Ingest und die Pipelines bauen für ETS. Genau, das haben wir, ja, eigentlich solche Rolle haben wir dann auf den auf das Data Portal.
Genau, und jetzt sind das ja auch verschiedenste Rollen mit verschiedenster Expertise, ja. Also du hast Data Scientists, Engineers, die sich mit sehr vielen Begrifflichkeiten und vielleicht auch der Struktur, wie der CDH aufgebaut ist, schon sehr gut auskennen. Jetzt hast du natürlich aber auch Leute eventuell aus dem Marketing, die eben da jetzt nicht die ganze Zeit oder tagtäglich in so einer Struktur arbeiten. Kannst du oder könnt ihr oder wahrscheinlich du, Shin, teilen, was denn so die größten Pains waren vielleicht zu Anfang des CDHs oder jetzt vielleicht auch immer noch und wie der CDH in der ganzen Entwicklung eben dann darauf reagiert hat und diese Pains auch gelöst hat. Weil am Ende des Tages, auch wenn es natürlich, vor allem wahrscheinlich, wenn es ein internes Tool ist, braucht man ja auch irgendwann diese Erfolgserlebnisse, wo man sagen kann, schau, jetzt ist eigentlich der Prozess viel besser, der datengetriebene Entscheidungen sind eigentlich viel schneller gemacht worden. Genau, also in kurz nochmal, welche Pains gab es und wie hat man die am Ende des Tages gelöst?
Ja, die User Pains zum Beispiel, da ist dann die BMW interne IT-Compliance-Prozess relativ lang. Das ist, also das dauert normalerweise 1 bis 3 Monate und das ist sehr kompliziert. Und das führt normalerweise dazu, dass manche User auch davon abgeschreckt werden. Durch ein Feature, der heißt Managed Account, können die Nutzer ohne technische Expertise in AWS und auch zum Beispiel wie Data Analysten und auch Business Analysten CDH nutzen, ohne lange und diese komplizierte IT-Compliance-Prozess durchführen zu müssen. Und dann haben wir auch noch ein Feature, der heißt Line Manager Deputy. Zum Beispiel, wenn ein Line Manager länger Zeit abwesend ist, können so kritische Zugriffe auf Datasets oder Environment-Roller nicht zeitnah gewährt werden. Um diese Probleme zu lösen, haben wir das Line Manager Deputy eingeführt, bei dem der Manager auch ein Teammitglied als sein oder ihre Deputy anlegen für maximal 6 Monate. Also diese Maßnahme führt auch zu Verbesserung der Kundenzufriedenheit und war auch mit Customer Satisfaction Award honoriert worden. Dann haben auch ganz viele Business-User Pain beim Verwalten von komplizierten Datenökosystemen. Dann möchten wir auch Data Lineage anführen, um diese Transparenz über ihre Datenpipeline anzubieten, sodass sie dann nachvollziehen können, wie Daten innerhalb ihrer Abteilung fließen oder zwischen die Abteilungen fließen und transformiert werden. Und das unterstützt auch die Erhaltung von Compliance. Last but not least sind normalerweise viele wichtige Daten auf unterschiedlichen Datenplattformen innerhalb BMW zu finden. Zum Beispiel, es gibt sehr viele Daten, die auf SAP liegen oder Azure. Und manchmal ist das schwierig für die Nutzer, die Daten zusammenzubringen. Mit einem unserer Feature, der heißt Data Mesh, möchten wir diese Datensilos aufbrechen, indem wir dann die Daten den Nutzer zur Verfügung stellen, dass sie dann direkt vom CDH, vom Data Portal, den Daten von anderen Datenplattformen auch durchsuchen, benutzen, ohne den Daten kopieren zu müssen.
Und jetzt sind das natürlich auch viele Themen, die jetzt direkt in der Benutzung des CDHs eine sehr wichtige Rolle spielen, ja, damit natürlich diese Pains gelöst werden und darauf eingegangen wird. Aber wir sind ja auch heute hier so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern und ich glaube, mich zu erinnern, dass natürlich auch BMW nicht davor gewappnet war, wenn so ein Tool gebaut wird, dass man natürlich auch etwas Gegenwind intern bekommen wird. Natürlich gerade am Anfang, das Tool wird gelauncht, kann ich mir nicht vorstellen, dass sofort alle Feuer und Flamme waren. Ja? Das heißt, es gab natürlich eine Anfangszeit, es gab viele Leute, die sofort da aufgesprungen sind. Was hat das ganze Thema kulturell bei euch gemacht? Ja? Und es ist natürlich ja auch mit dem Ziel, das du ja auch vorher beschrieben hattest, Jin, ein riesen Effort am Ende des Tages, ja eigentlich die Company dahin zu bekommen, mit diesem Tool, überspitzt gesagt, tagtäglich zu arbeiten. Was war das für ein kultureller oder transformativer Change im Unternehmen?
Okay, danke Daniel für die Frage zu den Herausforderungen. Ich würde gerne noch kurz was zu Xins Antwort ergänzen. Und zwar müsst ihr euch das wirklich so vorstellen, bevor es den Cloud Data Hub gab, wie bin ich an Daten bekommen? Ich bin bei uns ins Mitarbeiterverzeichnis gegangen und habe versucht, dort herauszufinden, wer könnte jetzt für Daten verantwortlich sein, für die mich gerade interessiere. Das war der Prozess, wie vorher war. Habe ich dann angerufen und habe wirklich rumgefragt, da gab es auch noch kein Teams, ja, wie komme ich an die Daten? Und bis ich dann an die Daten gekommen bin, das hat ewig gedauert, also teilweise Monate. Und in dem Geschäft, was wir heutzutage haben, Trump erhöht irgendwelche Zölle, wir haben Corona und so weiter, müssen wir schnell auf die Umgebung halt reagieren können. Und deswegen haben wir halt den Cloud Data Hub gebaut. Und genau. Wie ist der Cloud Data? Wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Also hier, das Produkt, was wir anbieten, ist letztendlich eine Website. Die kann man sich vorstellen, wir bauen das Amazon für Daten. Da kannst du, Daniel, Felix, ihr könnt euch da einloggen. Jeder Mitarbeiter von BMW kann sich da einloggen. Und dort in der Welcome-Screen kannst du deine Daten suchen, die dich interessieren. Zum Beispiel Vertriebsdaten, Zulassungszahlen, Produktionsdaten. Und dort findest du dann alle Datasets, die wir haben. Alle Provider, die vielleicht, also Datenprovider, die von externen Sourcen Daten reinladen. Oder andere Use Cases, die vielleicht auch schon mit den Daten arbeiten. Also stellt euch vor wie Amazon. Dort gibt es Datenprodukte mit Informationen dazu, wer verkauft das Datenprodukt, also wer stellt es bereit, wer hat es sonst noch gekauft, also wer konsumiert es, wie ist die Qualität dieses Datasets, worum geht es da eigentlich. In dem Data Portal kannst du dir direkt auch schon eine Preview anzeigen lassen. Und deswegen haben wir uns halt für eine Make-Lösung entschieden, um genau diese Journey zu unterstützen, die wir bei anderen Tools so nicht gesehen hätten. Und das alles ohne irgendwelche Trainings, so eine Webpage, jeder kann das intuitiv bedienen. Und das war eigentlich für uns so der Hauptgrund, warum wir nachher auch für eine Make-Lösung entschieden haben. Genau. Dann vielleicht kurz dann zu den Herausforderungen, die wir so haben. Klar, am Anfang, jeder will sein eigenes Tool behalten, not invented here. Gehen wir weg mit anderen Tools und jetzt another Data Lake. Was kommen die jetzt mit um die Ecke? Also einer der Erfolgsfaktoren für den CDH war, dass wir nicht nur eine technische Lösung gemacht haben, sondern dass wir das Ganze wirklich ins Business integriert haben. Was heißt das? Bei uns wurden, als der Cloud Data gestartet ist, ein Framework entwickelt, was sich das Data Governance Framework nennt. Das klingt jetzt erstmal langweilig, Governance will keiner gerne machen, aber was dort gemacht wurde, ist, dass Rollen spezifiziert wurden, zum Beispiel der Data Steward, das ist die zentrale Rolle in allem, der ist die Person, die nachher der Ansprechpartner für dieses Dataset ist. Ja, also die Herausforderung, die ich gerade beschrieben habe, ich gehe ins Mitarbeiterverzeichnis und suche den Ansprechpartner, ich sehe es sofort im Data Portal bei uns. Ich weiß direkt, wer ist der Ansprechpartner. Und die sind auch nachher dafür da zuständig, zu sagen, okay, welche Spalten, welche Tabellen, was brauche ich denn alles in diesem Dataset? Also das sind ganz konkret die Ansprechpartner. Sprich, das ganze Projekt war von Anfang an im Business integriert und wurde auch vom Business getrieben. So, jetzt haben natürlich viele ihre Daten vorher in ihren lokalen Lösungen gehabt und die wollten die nicht unbedingt sharen. Wie haben wir das gemacht? Wir haben vom Controlling zentral Geld an Funding bekommen. Also die Fachbereiche mussten teilweise Geld dafür sponsern. Das kam alles in einen zentralen Topf. Und dann hatten wir so eine Art Startbudget, mit dem wir starten konnten. Wir sind eine Plattform und was ist entscheidend für Plattformen ist Netzwerkeffekt. Denkt an Facebook, denkt an Instagram. je mehr User drauf sind, desto mehr User kommen. Und das war das, was wir mit diesem initialen Funding brauchten, um erstmal gewisse Datasets reinzuladen, um erstmal gewisse Daten dort reinzubekommen und auch Kolleginnen und Kollegen bei dem Aufbau von Use Cases zu helfen, um so eine Art Threshold zu erreichen. Dass so viele Daten im Cloud Data Hub sind, dass andere, die auch mit Daten von dem Cloud Data Hub arbeiten wollen, einen guten Grund hatten, auf diese Plattform halt zu kommen. Und das war eigentlich die beiden Erfolgsfaktoren am Anfang, wie wir halt die, ja, ich sag mal, kulturellen Befindlichkeiten da begegnen konnten. Integration in die Business-Funktion und, ja, ich sag mal, ein zentrales kommunales Funding, so eine Art Startkapital.
Und jetzt gibt es ja, sehr gut erklärt auf alle Fälle grundsätzlich, jetzt gibt es ja auch trotzdem intern Steering Committees mit Meetings, wo dann der Progress natürlich vom CDH gecheckt wird, wo genau geschaut wird, wie kommen wir voran, wie viel Geld verbraten wir, was kommt am Ende des Tages raus. Und jetzt ist ja die spannende Frage, und ich weiß nicht, ob ihr das beantworten dürft, aber was waren denn so ein, zwei Erfolgserlebnisse, wo man wirklich sagen konnte, ah, geil, dass wir den CDH haben, weil das hätten wir vorher so irgendwie nicht wirklich lösen können oder in dieser Geschwindigkeit. Corona war zu dieser Zeit, Ukraine-Krieg hat gestartet, also vielleicht gibt es irgendwo so oder auch andere Beispiele, die euch noch in Erinnerung sind, wirklich so Erfolge mit der Handhabung des CDHs?
Genau, ja, also erstmal ganz kurz zu dem Thema Strategie und Messung, wie wir erfolgreich wir sind. Wir in einer großen Organisation planen jetzt uns die Applikationen, die auf uns bauen, auf der Plattform bauen, wollen natürlich wissen, wann kommt welche Capability, welches Feature. Sprich, wir sind da schon auch Roadmap getrieben, also wir müssen schon unsere Produktroadmap erarbeiten. Wir machen das zusammen mit den Usern, da könnte Xin nachher nochmal kurz ein paar Insights geben, wie wir das konkret, ich sag mal, bottom-up mit den Usern machen. Wir machen das aber auch strategisch top-down getrieben, sprich aus der Strategie abgeleitet, zum Beispiel, was ist ein Lakehouse, wie wollen wir den CDH weiter öffnen für andere Arten von Nutzung. Das erarbeiten wir eigentlich strategisch und übersetzen das dann in Roadmaps. Zu ganz konkreten Use Cases, wie jetzt der CDH genutzt wird, gibt es einen, auch während oder kurz nach Corona, der da eigentlich relativ plakativ ist. Wir hatten kurz nach Corona, ihr erinnert euch an den Frachter, der da im Suezkanal stecken geblieben ist, grundsätzlich einfach Versorgungsprobleme mit allen möglichen Teilen. Aber ganz im Spezifischen hatten wir auch das Thema Halbleiterkrise, also dass wir bei BMW oder grundsätzlich die OEMs Probleme hatten, die Halbleiter zu bekommen, um die Fahrzeuge zu bestellen. Und das konnte halt sein, dass wenn mir nur ein einziges Teil gefehlt hat, konnte ich zum Beispiel einen Siebener nicht verkaufen und hatte mehrere zigtausend Euro Deckungsbeitrag, die ich nicht realisieren konnte. Und das war ein ziemlich großes Risiko für BMW. Und diese Frage konnte auch mit dem Cloud Data beantwortet werden. Was haben die Kollegen dort gemacht? Die waren vom Einkauf und von der Entwicklung. Die mussten die Frage beantworten, wie viele Chips brauche ich von welchem Supplier in welchem Monat? Und dafür mussten sie ganz konkret Zahlen vom Vertrieb wissen, also welches Fahrzeug oder welche Modellreihe wird in welchem Markt in welchem Monat verkauft. Sie mussten dann wissen, welches Werk produziert das, also wo wird der Chip benötigt. Sie mussten dann wissen, dann aufgedröselt das Fahrzeug in eine Stückliste, sprich, welche Komponenten sind das alles und wo sind überall die Halbleiter drin, um dann nachher rückaufzulösen, von welchem Supplier kriege ich das. Und da mussten sie quasi auf Daten von der Entwicklung und aus dem Einkauf zurückgreifen. Genau, und diese ganzen Daten mussten sie jetzt kombinieren. Und was dann für BMW dabei rausgesprungen ist, wir konnten die richtige Anzahl an Chips von den richtigen Suppliern bestellen. Und zwar bevor Mercedes und Audi das getan haben. Und deswegen haben wir zum Beispiel besser abgeschnitten als die beiden Wettbewerber oder Mitbewerber. Und den ganzen Use Case haben die innerhalb von 2 Wochen umsetzen können, unsere Fachbereiche. Das hätte früher wahrscheinlich Jahre gedauert. Und das ist genau das, was ich gerade eben meinte. In der aktuellen Welt müssen wir sehr, sehr schnell auf neue Gegebenheiten Einfluss nehmen können oder uns adaptieren können. Und dafür brauchen wir Daten. Und dafür ist genau der Cloud Data Hub da. Und genau, ich würde jetzt nochmal an Xin kurz übergeben, wie wir mit unseren Usern konkret interagieren, wie wir sozusagen von ihren Problemen zu Lösungen kommen.
Danke, Ruben. Wir haben den User auf unseren Komplexentwicklungsprozess integriert. Zum Beispiel, wir haben bei uns im Team einen Feature-Owner-Stelle, also sie dienen als Schnittstellen zwischen dem User und auch das Entwicklungsteam. Und den Feature-Owner sammeln normalerweise den Anforderungen und User-Problems und bringen sie quasi in den Prozess an. Und dann werden uns auch mit den Konzepten, also hat Kobi uns dabei auch sehr gut geholfen und wir haben dann zum Beispiel in Workshop oder Brainstorming, also in Sitzung dann brainstormt und dann hat Kobi Konzepte, also Idee für uns generiert. Dann sind wir dann auch mit den Researcher und auch Konzepten in User-Interviews angegangen, indem wir auch, was wir dann für Konzept gebaut haben, mit bei den User vorstellen und dann ihre Feedbacks holen, um auch die Bedürfnisse und Anforderungen von denen besser zu verstehen und schauen, ob wir die richtige Lösung gebaut haben für sie. Dann werden dann das Konzept und Design angepasst und in der Iteration gebracht, dass wir das auch nochmal mit den User auch konsolidieren und nochmal anpassen. Und das quasi verbessern wir das auch in einer Iteration. Dann können die Users auch bei uns ein Problem Statement erstellen, indem sie ihre Pain Points bei uns ansteuern, zum Beispiel wann sie welchen Problem haben. Ein Beispiel aus der letzten Zeit war von einem QuickSight-Nutzer. Also normalerweise können sie auf einmal nur einen Zugriff genehmigen, aber stellt euch vor, sie haben 1000 User oder 100 von User und sie müssen das einzeln machen. Und das Problem haben sie das bei uns angesteuert und wir haben dann quasi in unsere Community voten gelassen und dann ein bisschen abstimmen zu lassen, ob das auch ein generelle Problem für andere User ist. Und da haben wir herausgefunden, dass viele User solche Pain haben und da haben wir das auch entsprechend gelöst. Genau. Und da haben wir auch jährlich unsere UI-UX-Umfrage und da stellen wir auch qualitative Fragen und auch noch natürlich quantitative Feedback haben wir auch durch diese Umfrage geholt, dass die User auch uns ihre Pain davon übermitteln. Danach werden alle Probleme auch nochmal identifizieren und auch mit den Ergebnissen von Vorjahr verglichen und nochmal zu beurteilen, ob sich die Situation verbessert ist. Genau.
Ich denke, Community ist ein wahnsinnig gutes Stichwort und generell auch dieser ganze Prozess. Kommen wir auch gleich vielleicht nochmal zurück auf die Frage, wie es überhaupt zustande kam, dass wir A, ein internes Tool haben, gleichzeitig aber auch natürlich die Qualität über UX UI sicherstellen wollen oder auch einen Fokus darauf setzen wollen als BMW. Und das ist ja auch zu der Zeit war das nicht gang und gäbe. Ja? Also auch jetzt immer noch ist es nicht gang und gäbe, dass das so gehandhabt wird. Aber jetzt nochmal kurz zurück zur Community. Auch das ist ja ein Prozess. Und gerade wenn ich jetzt eine Produktcompany bin, und wirklich mit externen Usern arbeite, B2C, dann ist das gefühlt behandle ich die wie Gold, ja. Aber es ist sicherlich irgendwie was anderes, wenn das natürlich interne Leute sind, die eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, da einen Prozess aufzubauen, die genauso zu behandeln, indem man sie informiert, indem man sie in den Prozess mit einbezieht, indem man ihre Wünsche, Anforderungen genauso handhabt, wie es eine Produktcompany mit ihren nicht internen Usern machen würde. Auch das war ein Prozess. Aber super relevant in der Zusammenarbeit, damit natürlich auch das Tool weiter erfolgreich ist und noch besser wird in der Lösungsfindung zu Problemen. Vielleicht könnt ihr da auch ein bisschen teilen, wie dieser Prozess war, die Community auch so als Community zu sehen, aufzubauen und immer mehr zu integrieren.
Mhm. Ja, ich würde gerne nochmal kurz beschreiben, warum jetzt UI UX für uns wichtig ist. Ich habe früher viel mit SAP gearbeitet, ja, und jetzt nichts gegen SAP, aber ich glaube, jeder, der mal mit SAP gearbeitet hat, man kriegt ein gewisses Gefühl, wenn man damit halt sich beschäftigen muss. Und wir wollten schon auch allein durchs Auftreten, was wir mit dem Data Portal haben, klar machen, hey, Digitalisierung ist einfach. Ja, also du kannst einfach mit Daten arbeiten, du kommst schnell zu deinem Business-Ergebnis und du musst jetzt hier nicht irgendwelche komischen Knöpfe drücken, um da halt richtig erst mit arbeiten zu können. Und ja, für uns sind eigentlich unsere User, sie sind unsere Daseinsberechtigung. Wenn wir keine User haben, dann brauche ich hier nicht sitzen, dann brauche Shin hier nicht sitzen. Und genau, mittlerweile haben wir über 10.000 User, die sich jeden Monat einloggen und aktiv mit dem System arbeiten. In den letzten 12 Monaten um 50% gewachsen. Und das zeigt ja auch, irgendwo haben wir eine gewisse Attraktivität im Data Portal. Die User können da einfach mitarbeiten. Und wir haben da, also die UI, UX ist da schon, das ist der erste Touchpoint mit unserem Produkt. Wir sind eine Premium-Kultur bei BMW. Qualität ist wichtig. Und das ist genau das, was wir eben auch mit unserem Produkt zeigen möchten, mit dem Data Portal. Hier gibt es einfache Digitalisierung, hier gibt es Qualität. Ihr könnt euch auf die Daten verlassen, ihr könnt euch auf das Produkt verlassen und da eben eure Business-Frage mit lösen zu können. Und genau, wir haben da einen Prozess halt implementiert, wie Xinling gerade geschrieben hat, wo wir als Produktteam haben die Herausforderung, wir sind 50, 60, 70 Leute und wir haben da über 10.000 User, die jetzt mit unserer Applikation arbeiten. Wie kommen wir zu dem, was sie brauchen? Ja, also sprich, wie kommen wir mit denen in Interaktion? Wir können jetzt nicht jeden Einzelnen fragen und dafür haben wir halt die von Xin beschriebenen Prozesse implementiert. Und da ist halt für uns die UI UX mit Kobi eben ganz genau, wie sieht nachher die User Journey aus? Wenn jetzt ein User sich ins Data Portal einloggt, was sieht er dann? Was macht er dann dort? Wo klickt er hin? Da stellen sich so viele Fragen, die auch nachher Implikationen auf die Technik haben, wo wir vorher auch teilweise noch nicht drüber nachgedacht haben. Und das ist genau das, was Xin gerade beschrieben hat, wo wir dann in eine Iteration mit den Usern gehen, um ganz konkret von, hey, du hast ein Problem, hast ja das Problem Statement beschrieben und die Lösung, die wir dir hier vorstellen, löst es denn dein Problem? Weil wir schon auch, bevor wir anfangen wollen zu entwickeln, die erste Zeile Code schreiben, möchten wir sicher sein, dass wir da eben richtig die Zeit investieren und die Ressourcen investieren. Und da lohnt sich alle Male UI, UX da rein zu investieren, um halt nachher nicht die falschen Features zu bauen. Also ich kann auch da nachher nochmal ein paar Beispiele bringen. Wir haben auch Features gebaut, die wir nachher wieder einstampfen durften, weil wir eben nicht so einen guten Feedback-Loop hatten.
Und genau da steigen wir jetzt rein, weil das ist natürlich interessant. Welche Features gab es, die es nicht geschafft haben?
Okay, ja, also die allererste Maßgabe, die ich unseren Feature-Ownern mitgebe, also jetzt zum Beispiel Xin, ihr dürft kein Feature releasen, wenn ihr es nicht messen könnt. Das ist mal allererste Grundlage. Sprich, wir messen schon und tracken genau, wie ein Feature auch genutzt wird. Und wir hatten da jetzt mehrere Sachen auch abgeschaltet, wo wir halt gesehen haben, okay, das war vielleicht für eine spezifische Nutzergruppe interessant. Im Konzern ist es dann auch häufig so, man kriegt das dann doch irgendwo vom Management in einer gewissen Art und Weise vorgeschrieben. Das ist super wichtig, muss man unbedingt machen. Das Schöne ist trotzdem, dass wir nachher mit Zahlen, Daten, Fakten zeigen können, hey, dieses Feature, wir hatten ganz konkret eins, das wurde in den letzten 3 Monaten von 3 Leuten genutzt. Wie gesagt, wir haben 10.000 Leute, die sich jeden Monat einloggen und dann bauen wir halt Features auch ab. Tut natürlich teilweise weh, ja, weil wir haben da Aufwand reingesteckt, teilweise Herzblut steckte da drin und dann auch zu sehen, dass Features nicht funktionieren. Wir haben da aber auch draus gelernt, was wir dann besser machen können und da können wir auch noch drüber sprechen.
Ja, ist ja ein ganz normaler Prozess, ja. Natürlich funktioniert nicht alles perfekt und es ist ganz normal, dass Features nicht aufgehen oder vielleicht am Anfang erfolgreich sind und dann nach 2 Jahren keinen Sinn mehr machen oder sie entweder komplett gecancelt oder angepasst werden müssen. Aber das ist ganz, ganz normal, da kann man das Projekt noch so gut planen. Genau, dann ist natürlich jetzt die spannende Frage, was genau habt ihr daraus gelernt und war die Konsequenz?
Genau, auf der einen Seite, wie gesagt, es gibt schon Produkte oder Features, die wir strategisch top-down implementieren müssen. Trotzdem haben wir da jetzt gewisse neue Wege eingeführt, um uns abzusichern, dass die Zeit, die wir investieren, das Geld, was wir investieren, sinnvoll eingesetzt ist. Und wir fangen dann häufig an mit den Problem Statements, die Shin beschrieben hat. Wir nutzen von AWS auch dann eine Methodik, die nennt sich PR-FAQs, wo wir quasi in Press Releases und FAQs beschreiben, welches Problem gibt es und wie lösen wir das. Dass wir erstmal auf der schriftlichen Art schon mal mit den Usern Feedback einholen, um zu sehen, lösen wir euer Problem. Wie machen wir das dann ein bisschen technischer? Wir bauen dann zum Beispiel ins Data Portal einfach schon mal ein paar Buttons ein, wo dann quasi schon mal gefaked ist, dass sie das, dass sie dieses Feature nutzen können. Bei uns war das zum Beispiel, dass sie für Daten in Zukunft auch die APIs benutzen können. Und da war dann ein Button, der halt sagt, Consume via API. Und da passiert dann eigentlich nur, dass sich ein neues Fenster öffnet, wo er sagt, hey, danke, dass du interessiert bist. Wenn du gerne hier an dem Feature mitarbeiten möchtest, kannst du deine E-Mail noch hinterlassen. Und genau, wo wir dann nachher tracken können, ganz konkret, wie viele Leute haben wir dann draufgeklickt. Das sind für uns quantitative Daten, die wir noch mit erheben, um vielleicht strategische Entscheidungen nochmal zu hinterfragen und B, aber auch, wenn Bottom-up-User-Problem-Statements bearbeitet werden, zu zeigen, hey, wir haben dein Problem verstanden, wir haben es sogar auch mal vertestet im Data Portal, aber schau, irgendwie kein anderer hat das gleiche Problem wie du und das ist eigentlich unsere einzige Waffe, die wir haben, als Produktteam, mit Zahlen, Daten, Fakten zu überzeugen und nicht von Meinungen uns treiben zu lassen, um eben genau dann nachher irgendwie Produkte oder Features zu bauen, die durch eine Meinung gebaut wurden, aber leider dann abgebaut werden müssen.
Jetzt gibt es aber natürlich auch Features, die ja sehr, sehr gut konzipiert worden sind und die auch den Nerv der Zeit da getroffen haben. Stichwort QuickSight, Maya, Managed Accounts, die ja alle Herzen höher schlagen, wenn man den CDH höher schlagen lässt, so, wenn man den CDH benutzt. Genau, vielleicht könnt ihr auf die drei nochmal eingehen.
Genau, also hier ist es eigentlich das gleiche Prinzip, dass wir uns die Adoption anschauen. Also wir schauen, wie viele Use Cases nennen wir das, haben bei sich QuickSight aktiviert. Also QuickSight ist bei uns das Reporting-Tool, wo unsere Fachbereiche Reports drauf bauen können. Ist ein AWS-Tool. Und genau, der Großteil der Anwendungsfälle, das wussten wir halt vorher, da haben wir die Daten erhoben, sind Reporting-Use Cases. Und wir haben uns halt angeschaut, wie kommen sie eigentlich von Daten zum Dashboard? Und da haben die vorher, ich kenne die Zahl jetzt nicht genau, aber ungefähr 20 Klicks machen müssten und mussten auch technisches Know-how haben. Und was wir dann gemacht haben, ist, dass sie eben mit einem einzigen Klick im Data Portal QuickSight aktivieren können und loslegen können. Haben dort mehrere Iterationen auch mit gewissen User-Focus-Gruppen gehabt, um zu schauen, ob das deren Problem auch löst. Und genau, das ist aktuell unser erfolgreichstes Feature. Wir haben von letztes Jahr ca. 6.000 User sind wir jetzt auf über 10.000, also fast 50% gewachsen. Und drei Viertel dieses Wachstums kommt nur durch dieses QuickSight-Feature, was wir implementiert haben. Genau, vielleicht ganz kurz noch dazu ergänzend. Wir schauen uns dann auch an, wie ist jetzt die Adoption eines Features. Also wenn wir sehen, die Adoption ist sehr gut, dann würden wir das Feature auch weiterentwickeln. Bei Features, wo die Adoption nicht so gut ist, halt vielleicht dann nicht weiterentwickeln oder abbauen, je nachdem. Und bei QuickSight war das eben auch ein guter Fall. Wir haben gesehen, okay, die Adoption ist da und wir haben uns dann überlegt, können wir die noch verbessern? Und haben dort über mehrere Releases, also wir machen bei uns agile Produktentwicklung, über mehrere Releases geschaut oder noch neue Features oder Komponenten dieses Features entwickelt, um die Usability noch mehr zu vereinfachen. Also erst konntest du das QuickSight nur aktivieren über das Data Portal, danach konntest du auch dann User über das Data Portal managen. Auch das, wenn du das in AWS direkt machen musst, ist das ziemlich mühsam. Der nächste Punkt war, dass du dann im Data Portal die Liste aller deiner Dashboards gesehen hast, dass andere vielleicht sich das auch mal inspirieren lassen können. Jetzt haben wir, integrieren wir gerade, dass die Dashboards genauso wie Datasets findbar sind, dass quasi mehr User eben der Dashboards von anderen Use Cases profitieren können. Genau, und so bauen wir immer mehr, wenn wir sehen, das Feature ist quasi unser Star-Feature, investieren wir da auch mehr rein. Also eben genau das zu sehen, wo schaffen wir offensichtlich quantitativen Mehrwert, da allokieren wir unsere Entwicklungsressourcen rein und in anderen Themen bauen wir es dann halt ab, um eben auch so ein Produkt, was wir jetzt haben, managebar zu halten. Wir haben ca. 2 Millionen Zeilen Code, also ein relativ komplexes Produkt und deswegen ist auch ist wichtig, Features, die nicht genutzt werden, abzuschalten.
Wir haben ja viel über UX UI jetzt auch gesprochen. Du hast gerade Stichwort Code gesagt. Lass uns da ein bisschen tiefer gehen. Welche Technologien habt ihr verwendet und Tools, um den CDH zu dem zu machen, der heute ist.
Okay, also bei dem Thema UI, UX, das wurde, ich sag mal, von Kobi mitgebracht. Da benutzen wir Figma, wo wir wirklich die User Journeys in Figma darstellen, wie gerade schon beschrieben. Für uns ist, wir bauen quasi eine eigene Webpage und für uns ist das super wichtig, da Screen für Screen zu verstehen, wie arbeitet der User sich durchs System, was sieht er dort alles. Wir nutzen dann teilweise auch Miro, wenn wir über sogenanntes User-Story-Mapping reden. Also weil irgendwann geht es darum, dass du von den Figma-Wireframes quasi zu konkreten User-Stories kommen musst, die für die Implementierung relevant sind. In der Implementierung jetzt als Projektsteuerungstool nutzen wir Jira. Wir arbeiten agil im Scrum. Wir nutzen Confluence zur Dokumentation. Und genau, dann nachher auf der technischen Ebene, der Cloud Data Hub ist zum Großteil auf AWS gebaut. Dort der Data Lake, den wir gebaut haben, ist auf S3 mit Iceberg. Deswegen nennen wir das jetzt auch Lake House. Das ist eigentlich der größte Teil. Dann die Front, also das Data Portal ist ein React Frontend mit unterschiedlichster Serverless-Struktur jetzt von AWS, würde ich jetzt nicht in jeden einzelnen Service reingehen, aber das Entscheidende an der Stelle ist, was wir haben. Wir sind ein limitiertes Team, wir können nicht unendlich skalieren, die Technik kann aber unendlich skalieren und das ist eben genau das, was wir gebaut haben. Der Cloud Data Hub, das Data Portal sind zum Großteil, das nennt man Serverless gebaut, sprich das ist quasi Pay-Per-Use und auch also Consumption-basiert. Der kann quasi unendlich wachsen, zumindest mit der Kapazität, wie AWS zur Verfügung stellen kann. Und genau, der könnte quasi unendlich groß werden. Genau, das ist so ein bisschen Übersicht über die Technologie, die wir nutzen. Sonst noch vielleicht Version Control, jetzt auch Richtung QA. Wir integrieren uns da mit GitHub. Also wir benutzen GitHub für die Version Control des Codes, dann GitHub Actions für das Deployment. Und genau, haben dann unsere QAs, die und sicherstellen, also von Kobi auch, dass bevor Sachen aufs produktive System released wird, dass das alles passt, dass wir nichts kaputt machen. Weil, wie gesagt, 10.000 User, sehr, sehr viele Business-Applikationen hängen da dran. Da müssen wir schon sicherstellen, wenn wir da Sachen auf Produktion releasen, dass das ein extrem abgesicherter Prozess ist. Haben da ein gut qualifiziertes Release-Management. Und ja, ich sag mal, jetzt die Journey mit Kobi vorne quasi sicherstellen, dass das Richtige reingeht. Und hinten raus mit QA sicherstellen, dass das Richtige auch deployed wird. Machen da eigentlich so eine gute Zange drumherum, sag ich mal, um die Entwicklung. Hat für uns auch so einen Vorteil gehabt, die Designer und die UX waren quasi in einem Team und die wussten, also der UXler, der wusste vom Designer, was da eigentlich kommen soll. Und das war, glaube ich, schon ein Erfolgsfaktor jetzt in der Zusammenarbeit mit Kobi, dass wir eben diese Klammer halt auch bilden konnten.
Jetzt haben wir da ein sehr, sehr komplexes Projekt mit sehr, sehr vielen Usern drauf, das schon seit vielen Jahren gemeinsam an den Start gebracht wird. Das ist ja nicht alles komplett reibungslos abgelaufen. Ja, da gab es ja sicherlich auch einige Hürden, wie das dazugehört, auch zur agilen Entwicklung. Könnt ihr vielleicht nochmal in euch gehen, was waren so die größten Herausforderungen auf dem Weg? Jetzt ist es ja wirklich erfolgreich am Start, gegen auch Widerstände. Und wie habt ihr diese Herausforderungen, die wahrscheinlich es gegeben hat, wie habt ihr die gemeistert? Was habt ihr vielleicht daraus noch gelernt? Und was könnt ihr auch, ich meine, es gibt ja auch Unternehmen da draußen, die sich jetzt auch, überlegen, bauen wir uns sowas, kaufen wir uns sowas ein? Also was können vielleicht auch noch andere aus euren Learnings quasi mitnehmen?
Gut, also ja, das Projekt oder das Produkt jetzt läuft schon länger. Da gab es auch einige Herausforderungen. Es gibt so ein paar Beispiele, an die ich jetzt denke. Häufig ist es halt so, gerade am Anfang, ja, dass du halt einen gewissen Threshold erreichen musst an Usern, dass sich es halt rumspricht. Dass es aber bei uns auch dann in der Führungsebene immer wieder erwähnt wird, dass das eigentlich ein super Produkt ist. Und da mussten wir am Anfang, wir mussten das Team ja von Scratch starten. Also wir sind quasi bei Null gestartet. Erstmal Überzeugungsarbeit leisten und auch quasi die Eintrittsbarriere auch finanziell für die Nutzer sehr niedrig halten. Das ist das, wie ich es gerade beschrieben habe, mit dem kommunalen Budget, was wir eingesammelt haben, um denen dort gerecht zu werden. Dann eine Herausforderung, die wir eigentlich immer wieder haben. Und da braucht man dann halt ein bisschen Fingerspitzengefühl. Ist auch nicht immer einfach, je nach User. Die User haben halt Probleme, oder denken halt an gewisse Lösungen, die sie gerne auch noch implementiert hätten. Und das, was sie gerne implementiert hätten, ist das Allerwichtigste und muss ganz oben in der Priorität stehen. Und das ist eigentlich so mit meine größte Herausforderung jetzt als Leiter für die Produktentwicklung, da das Stakeholder-Management zu machen. Sprich, die User dort abzuholen, ja, ich verstehe dein Problem. Vielleicht schon auch direkt zu sagen, kannst du auch lösen ohne irgendwie eine Entwicklung oder also ohne etwas zu implementieren. Aber dann eben, da haben wir jetzt sehr, sehr stark auch dieses Jahr dran gearbeitet, Transparenz zu schaffen. Habe ich gerade schon mal gesagt, das ist eigentlich unsere einzige Waffe oder unser mächtigstes Tool. Weil letztendlich, wir sind eine hierarchische Organisation. Wenn der User dann seine Lösung nicht kriegt, dann kommt es auch gerne mal zur Eskalation. Und das ist genau das, was wir dieses Jahr implementiert haben. Wir haben objektive Priorisierungskriterien festgelegt, also nach welchen Kriterien priorisieren wir gewisse Features, sei es finanzieller Impact, sei es wie viele User sind betroffen, hat das irgendwelche regulatorischen Dimensionen. Das halt schon mal transparent für die User geschaffen, dass sie erstmal wissen, warum priorisieren wir als Produktteam gewisse Themen vielleicht höher, als der User jetzt gerne hätte. Und da haben wir schon sehr gute Erfahrungen gemacht, dass es in der Vergangenheit immer hieß, das Cloud Data Hub Team ist viel zu intransparent, die lösen meine Probleme nicht. Dass wir denen halt genau das dargestellt haben, wie priorisieren wir, das ist das Ergebnis daraus. Und häufig schon die Erkenntnis der User war, ja, okay, das Problem, was ich jetzt habe, im Vergleich zu all den anderen Themen, wo ihr schon dran arbeitet, ist vielleicht gar nicht so das Wichtigste. Und das war schon mit eins der größeren Themen, an dem wir so arbeiten.
Ja, dann möchte ich, danke Ruben, dann möchte ich noch einen Punkt noch ergänzen. Und zwar, wir haben in der letzten Zeit auch mit den Stakeholder und auch den User, sie haben auch so ein Problem uns gesagt, dass hey, was macht hier eigentlich? Was erwarten wir für Features? Das ist, die Kommunikation ist nicht so transparent. Und da haben wir das auch mitbekommen und dann dran gearbeitet, dass wir dann auch unser Feature Release besser kommunizieren, indem wir auch regelmäßig Feature Release Note auch an alle Stakeholdern, die im CDH-Thema aktiv sind, zu schicken. Und auch organisieren wir auch jedes Monat ein State-Inform. Dort werden dann die News rundherum CDH und Data Porto kommuniziert und auch neue Feature Live Showcase gemacht, dass die User auch mitbekommen, was dann in CDH passiert ist. Und dann noch ein Thema ist, dass wir arbeiten in einem relativ interkulturelles Team, sehr internationales Team. Wir haben Leute in Deutschland sitzen, in Portugal sitzen und auch in China und auch Indien. Also die alle Leute irgendwie eine Transparenz innerhalb von ganzem Entwicklungsteam zu schaffen, ist schon herausfordernd. Da muss man ein bisschen Flexibilität anpacken, also versuchen, dass die Informationen auch innerhalb von einem Team so rechtzeitig kommuniziert werden und so gewissermaßen transparent zu schaffen. Ja, das war auch herausfordernd.
Genau, und wir haben noch implementiert oder jetzt angefangen, dass wir wirklich neue Features, was Shin auch gerade angedeutet hat, auf Videos aufnehmen, weil es ist wirklich erstaunlich. Ich bin auch sehr viel mit Stakeholdern in Kontakt, dann eher auch auf Management-Ebene, wie viele Misconceptions, Misunderstandings über den CDH noch gibt. Das Beste, was ich gehört habe, CDH kann ich ja nur für Backup benutzen oder für irgendwelche Archivierungen. Das fand ich schon mal ganz interessant. Also, wie kommen die Leute da drauf? Und wir haben jetzt noch nicht den goldenen Weg gefunden. Wir iterieren uns da halt auch, versuchen mal besser zu werden. Und deswegen sagen wir halt zum Beispiel, wie gerade eben das QuickSight-Feature, dass wir für jedes Inkrement, was wir schaffen, wir releasen das in kleinen Videos, so 90-Sekunden-Videos. Keiner hat Lust, irgendwie Dokumentation zu lesen. Wir alle sind jetzt YouTube gewohnt und wir veröffentlichen das bei uns in dem, ich sag mal, in BMW-internen YouTube, wo die Leute dann schauen können, die User, okay, was ist neu, was kann ich jetzt besser machen als vorher, wurde mein Problem damit gelöst. Genau, und das sind so die ganzen Maßnahmen, die wir machen, um eine transparentere Stakeholder-Kommunikation zu schaffen, wo ich halt einfach schon sage, das ist eigentlich unsere Hauptherausforderung, die wir vielleicht noch nicht perfekt gelöst haben, aber wir werden zumindest mal besser.
Und das hat uns oder euch ja auch die ganzen Jahre begleitet. Und das, wie du sagst, ist immer besser geworden. Das war natürlich auch ein Prozess. Schauen wir ein bisschen nach vorne. Ja? Wo geht so ein bisschen die Reise auch vom CDH hin? Vielleicht direkt schon mal zu einem sehr heißen Thema gesprungen, Shin, AI. Wie ist denn da die Lage aktuell? Ja? Wie beschäftigt euch AI bei dem ganzen CDH-Thema? Was bedeutet das konkret?
Ja.
Was wurde schon integriert, etc.?
Danke für die Frage. Wir benutzen vor allem den Generative AI und in CDH und Data Portal. Wir haben unsere AI Assistant, die heißt Maya, My AI Assistant. Und sie können unsere User auch bei vielen unterschiedlichen Szenarien helfen. Zum Beispiel Maya kann Dokumentation für die User finden und Step-by-Step-Guidance für den User generieren, um den User sich an Bord zu holen zu helfen. Und sie kann auch Data Insights für den Non-Technical User geben. Zum Beispiel sie kann Chat Your Data heißt das, dass den User so ein normale Text in den Chat angeben und dann zum Beispiel, hey, gib mir die meiste gekaufte Vehicle in China zum Beispiel. Und dann werden dann Maya anhand von diesen Texten eine SQL-Anfrage generieren und auch den Ergebnis den User liefern. Und dann kann die Maya auch den User unterstützen, ein Metadata automatisch zu generieren und das werden dann auch Datenqualität auch gesichert.
Genau, also das eine kann man sich vorstellen, so Chat Your Data, diese Dokumentation zu chatten, wie das normale ChatGPT. Ich habe ein Chatfenster und chatte halt mit der KI. Und das Zweite, was Shin beschrieben hat, ist dieser Metadata Generator, nennen wir das. Klingt ein bisschen bulky, aber was ist das eigentlich? Im Data Portal habe ich, wie gesagt, stellt euch vor wie Amazon. Und wenn ihr jetzt auf ein Produkt geht und da gibt es nirgendwo eine Produktbeschreibung, dann würdest du es vielleicht nicht kaufen. Und es ist aber ein manueller Aufwand heute für die Data Stewards, diese Produktbeschreibung zu machen. Und da haben wir jetzt einen Knopf eingebaut, wo sie draufdrücken können. Das wird halt von der KI alles vorformuliert und sie können das dann akzeptieren. Und das ist was, wo wir sagen, okay, wir haben so diese eine Schiene mit Chat Your Data, die ganzen Datenabfragen zu machen, aber auch sowas Richtung Agenten nennen wir das dann, dass es wirklich heißt, okay, wir optimieren wirklich operative Prozesse damit, wo unsere Kolleginnen und Kollegen dann weniger arbeiten müssen.
Das ist ja wahrscheinlich auch genau das Stichwort, oder? Dass ich nicht Daten durchcrawlen muss, um dann selber die Entscheidung zu treffen, dass ich einen Produktionsschritt X anders nun handhabe als davor, sondern dass mir das ja schon alles vorgearbeitet wird und aus den Daten heraus mir schon Vorschläge gemacht werden. Schau, Daniel, das nächste Mal, wenn ihr irgendwie das Cabrio-Dach für die nächste Generation plant, ihr müsst es gar nicht mehr so stabil irgendwie bauen, weil die Leute fahren das alle schon ab 120 km/h ein. So.
Ja, ganz genau. Ich meine, stell dir vor, ein bisschen wie in der About You App oder so. Ich hätte eigentlich heute dort gerne schon einen KI-Assistenten, wo ich sage, hey, ich hätte gerne irgendwie ein Polohemd aus Wolle oder Baumwolle, wie auch immer, soll ein oder zwei Knöpfe oder einen Zip haben oder wie auch immer, ja. Und ich bin so und so groß und so schwer und dann sollte der mir eigentlich das ideale Produkt finden. Gibt es jetzt noch nicht bei denen, vielleicht mal ein kleiner Produktvorschlag. Aber sowas möchten wir halt auch machen. Ja? Sprich, dass du halt solche Fragestellungen machen kannst, wie okay, dass du unseren Vertriebsgesellschaften zum Beispiel ganz klar sagen können, welchen Kunden kann ich jetzt anrufen, der zum Beispiel jetzt sein Renewal, also seine TÜV bekommt, seine Hauptuntersuchung oder indem ich irgendwie einen neuen Leasingvertrag verkaufen kann, etc. Einfach auf Basis der Daten, die da sind. Das wäre so die eine Frage, das hauptsächlich auf strukturierten Daten basiert, also denkt in Spalten, Zeilenstrukturen, also Tabellen. Und das zweite Ding, woran wir jetzt noch arbeiten, dass wir unstrukturierte Daten, also stell dir vor, du hast eine Tabelle, ein Dataset, wo heute die ganzen Vertriebszahlen drin sind, meinetwegen auf Markt-, auf Kundenebene und da lädst du jetzt noch alle Verträge dazu. Ja, oder irgendwelche anderen Informationen vom Kunden. Das nennen wir halt unstrukturierte Daten, vielleicht in PDF-Form oder wie auch immer. und du dann eben anhand dieser Informationen fragen kannst, okay, der Leasingkontrakt, der läuft jetzt vielleicht aus. Also nenn mir die 20 Kunden, denen ich ein wertigeres Auto mit Bankleasing finanzieren kann. Und dass wir neben den integrierten Maya-Funktionalitäten, die wir jetzt schon haben, halt das Unstructured Data, wo wir halt sagen, da kommt eigentlich wirklich erst die Power von LLM mit Daten zusammen.
Und in 2 Jahren muss das gar keiner prüfen, sondern die KI kontaktiert automatisch diese 20 Leute zu dem ganzen Thema.
Das ist ein ziemlich großes Thema noch. Ja, also wie stellst du eigentlich sicher, dass die KI nachher auditierbar ist? Dass sie nachvollziehbar ist in den Entscheidungen, dass sie so weit ist, dass ich tatsächlich auch mit Kunden sprechen kann. Da sind wir noch nicht. Ja, da arbeiten auch schon Firmen dran. Ich denke da irgendwie an Aleph Alpha oder so. Aber da braucht die KI noch einige Zeit, dass wir quasi blind drauf vertrauen könnten, dass die KI wirklich sagt, okay, wenn du sie jetzt fragst, was ist das geilste Auto der Welt, sollte das jetzt nicht Tesla sagen, ja, sondern halt BMW. Und dass du das immer sichergestellt hast, ich glaube, da ist noch ein Schritt zu gehen. Ja.
Gibt es noch, bevor wir zum Schluss kommen, noch eine oder zwei Sachen, die jetzt so auf der Roadmap auch am Horizont stehen, wo du sagst, okay, das ist so die nächste Stufe, CDH 3.0, da geht die Reise weiter?
Genau, du hast es schon erwähnt, CDH 3.0, wir haben bei uns so eine Art Version drangepackt, wie der CDH 1.0, 2.0 und 3.0. Um der Organisation auch transparent zu machen und unter welchen Themenclustern wir gerade arbeiten. Und bei 3.0 ist das mit der KI dabei, was wir gerade besprochen haben. Dann das andere große Thema, wir nennen das Data Mesh, ist ein bisschen ein abgedroschenes Wort in der Industrie. Aber was verstehen wir darunter? Wir haben jetzt viel über AWS gesprochen, wir haben aber auch viele Daten auf Azure, viel aus der Produktion und aus der Entwicklung. Wir haben viele Daten in SAP und wir möchten letztendlich in unserem Katalog, in einem Data Portal, alle Daten von BMW verfügbar machen, die für das Business relevant sind. Und der aktuelle Approach, dass man alles in den AWS Data Lake laden muss, funktioniert nicht. Und dort möchten wir eben über eine technologische Integration das schaffen, dass man zum Beispiel die Daten in der Quelle liegen lassen kann und dann zum Beispiel über APIs auch über unser Data Portal konsumieren kann, mit Daten, die halt auf dem Cloud Data Hub liegen, verjoinen kann. Weil dort liegen von den Datasets, die wir jetzt heute auf dem CDH haben und die nicht auf dem CDH liegen, da reden wir nochmal über Faktor 20, 30. Und das sind schon auch die Themen, wo wir als Produktteam schauen, wo können wir jetzt den größten Impact für BMW als Organisation realisieren. Und genau, das wäre halt eben dieses Thema Data Mesh. Wie schaffen wir es, unabhängig von Hyperscalern zu sein, eben dann zum Beispiel über API die ganzen Daten zugreifen zu können, wo noch viel, viel mehr dann Herausforderungen noch dranhängen. Also wie sieht nachher eine Lineage, eine Data Quality eines Datasets aus, was nicht auf dem CDH liegt? Das müssen wir dann alles noch integrieren. Wie mache ich die Zugriffe sauber? Wie integriere ich das zum Beispiel in die KI, die wir gerade beschrieben haben, dass sie da auch Zugriff drauf kriegt? Sehr, sehr viele Fragestellungen. Da haben wir noch ein paar Jahre dran zu tun, ja.
Jetzt haben wir in die Zukunft geschaut, jetzt wollen wir noch einmal kurz in die Gegenwart schauen. Wir haben ja schon gelernt, proaktive Stakeholder-Kommunikation ist auf jeden Fall ein essentieller Erfolgsfaktor für so ein Projekt. Was ist denn für euch beide die wichtigste Botschaft, die ihr unseren Zuhörenden noch mitgeben würdet, aus allem, was ihr jetzt aus diesem riesengroßen, sehr erfolgreichen Projekt gelernt habt?
Ja, die erste Botschaft, an die ich so denke, ist, wenn man eine digitale Transformation machen möchte, das klingt immer so abgedroschen, was meine ich denn damit? Digitale Transformation, Digitalisierung bedeutet für mich, dass ich Prozesse, die ich halt vorher irgendwo analog gefahren habe, nachher digital erschließe, aber eben auch neue Geschäftsfelder digital erschließen kann. Und das mit dem Cloud Data Hub ist es halt möglich. Und ich bin der festen Überzeugung, dass unser größter Erfolgsfaktor war, dass das kein IT-Projekt ist, sondern dass das ein Projekt ist, was vom Business getrieben wird. Wir als IT, wir enablen dieses Projekt, aber idealerweise hast du dort, ich sage jetzt mal, Ziele in deinen Fachbereichen, dass die eben das Tool nutzen, dass sie damit Mehrwert generieren müssen und genau, dass es dann die Rollen gibt, die Data Stewards, wie beschrieben, die dann dafür verantwortlich sind etc. Ich glaube, das war der größte Erfolgsfaktor, dem ich auch jedem nur empfehlen kann. Gerade so Transformation, digitale Transformation, seht es nicht als IT-Projekt an, sondern es ist ja etwas, was das Business transformieren soll und schaut eher, wie die IT dabei euch supporten kann. Und der zweite Punkt, den ich definitiv adressieren würde, wäre, denkt vom Working Backwards, denkt vom User. Ich habe gerade gesprochen, das Business soll enabled werden, nicht die IT. Und häufig ist der User eben, ich meine, viele sind jetzt schon, ich sage jetzt mal Digital Native, trotzdem die Technologie entwickelt sich so schnell weiter, holt den User da, wo er ist. Und wenn es halt bedeutet, ihr müsst einen Frontend bauen, um den quasi Technologie von dem weg zu abstrahieren, damit der Business-User das machen kann, was er tun soll. Business-Fragen lösen. Das wäre für mich noch so der zweite Call-out. Schaut, dass ihr working backwards. Fangt wirklich vom User-Problem an, fangt nicht von der Lösung an. Versucht dann zu schauen, wirklich das Problem zu verstehen. Wenn ich eine Stunde hätte, um vom Problem zur Lösung zu kommen, würde ich 50 Minuten darauf verwenden, das Problem zu verstehen und nur 10 Minuten darauf, die Lösung zu machen. Technisch lässt sich meistens alles darstellen. Nur die Fragestellung ist, habe ich nachher ein Problem gelöst? Und dann generierst du Business-Mehrwert und nicht, wenn ich irgendwie etwas gebaut habe, weil der ITler das so cool fand.
Danke, Ruben. Ich sehe auch das Gleiche. Also die User zuhören, also mehr Zeit mit dem User verbringen und ihre Fragen und Probleme versuchen zu verstehen. Und dann kann man den userzentrischen Produkt bauen und auch natürlich den Features und auch Produkte, die die User gerne benutzen.
Wunderbar. Perfektes Schlusswort. Wir könnten das nicht mehr unterschreiben, zu sagen, User first und dann kommt der Rest. Wenn ihr dazu noch mehr erfahren wollt oder Fragen an die beiden habt, dürft ihr jederzeit, glaube ich, auf LinkedIn auf die beiden zukommen. Die Links zu den Profilen findet ihr in den Shownotes. Wir packen euch auch noch in die Shownotes einen Link zur Case Study auf unserer Website. Da könnt ihr euch noch mal tiefer einlesen. Ruben und Chin, vielen Dank, dass ihr da wart für das inspirierende Gespräch, für die ganzen Insights, die ihr mit uns geteilt habt und für eine Premiere, nämlich unsere allererste Podcast Case Study. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hat uns viel Spaß gemacht.
Vielen Dank für die Einladung. Tschüss.
Tschüss.